Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet.
Wir lesen jetzt einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 4. Ab Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig, denn so viele Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Es wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf hatte. Josef aber, der von den Aposteln auch Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. An die Überschrift für die drei Vorträge haben wir uns schon erinnert: Merkmale der ersten Christen, Unterweisung in den letzten Tagen. Ich wiederhole jetzt nicht viel, aber was uns vorhin beeindruckt hat, in Apostelgeschichte 2, Vers 42, war, dass die ersten Christen nicht wie wir mit einer oder mehreren Bibeln unseren Weg des Glaubens ziehen. Sie hatten also keine schriftliche Grundlage für das, was sie in der Praxis auswirkten. Das kann nur daran liegen, dass die Wirksamkeit des Geistes und das Auswirken des ewigen Lebens so am Anfang in der ganzen Frische vorhanden war. Wir brauchen immer wieder die Ermutigung, die Erinnerung. Die brauchten die Gläubigen damals auch, aber da, wo wir das von ihnen lesen, in Apostelgeschichte 2, Vers 42, waren sie augenscheinlich auf einer gewissen geistlichen Höhe, die dann für uns beispielhaft sein kann. Für uns, die wir eine Grundlage für den Glaubensweg haben, das ist das Wort, was gleichzeitig Richtschnur ist, was uns korrigiert. Übrigens, das ewige Leben braucht Korrektur. Wir brauchen das in der Praxis. Manchmal nennt man das auch Leitplanken. Der erste Johannesbrief ist ja sehr geeignet, um uns deutlich zu machen, wie sich das neue, das ewige Leben auswirkt. Nicht, dass das Leben, das ewige Leben in sich selbst einer Korrektur bedürfte, überhaupt nicht. Aber es geht um unsere Praxis und da brauchen wir immer wieder Hilfestellung. Wir haben die vier Stücke dort in Apostelgeschichte 2, Vers 42, nicht mit den Zusammenkünften in Verbindung gebracht. Das kann man, ohne Zweifel, ist auch eine gute geistliche Anwendung. Aber wie man zusammenzukommen hatte, das war den ersten Christen vielleicht dem Buchstaben nach überhaupt nicht bekannt. Trotzdem haben sie sich verhalten, wie sie sich verhielten, indem sie verharrten in den vier Stücken. Wir haben die vier Stücke in Verbindung gesehen mit der Grundlage, die in dem Herrn Jesus, in dem Sohn Gottes zu finden ist. Wir haben uns an die Befähigung erinnert, die wir nur durch Gott, den Heiligen Geist, empfangen können. Und als drittes haben sie unsere Verantwortung gesehen. Wer die Gnade empfangen hat, muss bereit sein, der Verantwortung zu entsprechen. Und wer der Verantwortung entsprechen möchte, wird immer erleben, dass der Herr auch Gnade dazu schenkt, dass es dazu kommt. Nun zu diesem Abschnitt hier. wohin sie verharrten. Jetzt haben wir gelesen, sie war ein Herz und eine Seele. Wie ist uns eigentlich zumute, wenn wir sowas lesen? Man könnte fast sagen, das muss lange her sein. Geschwister, tatsächlich, das ist lange her. Aber wenn wir lernen wollen, müssen wir auf den Anfang zurück. Gott gibt uns keinen anderen Maßstab. Es ist nicht so wie bei dem Bauern, der seinem Knecht den Auftrag gab, einen Weidezaun zu bauen. Und jeder Weidezaunstamm sollte 1 Meter lang sein. Der erste war es auch. Aber dann hat er den 2. an den 1. angehalten und den 10. an den 9. Und da waren es nur noch 93 Zentimeter. Wir müssen immer auf das, jetzt sage ich mal, auf das Urmeter zurück. Nein, wir müssen auf die Grundlage des Wortes Gottes zurück. Wir haben uns verändert. Das müssen wir eingestehen. Aber Gottes Wort hat sich nicht verändert. Der Herr verändert sich nicht. Der Heilige Geist verändert sich nicht. Die Hilfsquellen sind dieselben. Wir haben keine Entschuldigung. Da kommen wir beim Herrn nicht mit durch, wenn ich das so sagen darf. Der Herr wird uns sagen, ich habe euch alles gegeben, dass ihr unbeschadet durch diese Zeit kommt und auch zu meiner Ehre und Verherrlichung sein könnt. Wir haben angefangen zu lesen, die Menge derer aber, die gläubig geworden waren. Erstmal zu der Menge. Da gibt es einen Vers. Ja, in Kapitel 4, Vers 4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, glaubten. Und die Zahl der Männer wurde etwa 5000. Hier ist nur von den Männern die Rede. Und dann auch noch von 5000. Gottes Wort ist uns nicht gegeben, um Hochrechnungen zu veranstalten. Es ist einfach beeindruckend. So viele. Auf einen Punkt. Und dann ein Herz und eine Seele. Das ist ein Wunder der Gnade. Und das kann man auch nicht machen. Das muss von oben gewirkt sein. Und man darf ihm nicht im Wege stehen, damit es dazu kommt. Stellt euch mal vor, 5000 Männer, jetzt bleibe ich mal dabei. Das waren alles Originale. Wie ihr in Wermelskirchen auch und ich auch. Ich bin auch ein Original. Und das ist auch gut so. Ich stelle mir nichts langweiliger vor, als wenn wir alle so nach demselben Holz geschnitzt wären. So uniform. Die Grundlage ist dieselbe. Das ist Gottes Wort. Aber als Persönlichkeit hat sich doch nichts verändert. Im Himmel bin ich immer noch der Paul. Nur den Alten gibt's da nicht mehr. Hier gibt's den noch. Geschwister, das ist ein Wunder der Gnade. Und die Aufforderung liegt für mich jedenfalls darin, auch wenn man das nicht machen und auch nicht nachmachen kann in dem Sinne, der Herr hat uns so zusammengestellt, wie er wollte. Wir hätten das vielleicht anders gemacht. Und sich den Ort des Zusammenkommens auszusuchen, weil es da vielleicht schöner ist, Geschwister, das geht immer schief. Ich habe von einem Bruder gehört, irgendwann ist das geschehen. Ich glaube, das war sogar in England. Also gibt es gar keine Grundlage jetzt, woran man das jetzt so festmachen könnte. So, da war auch ein junger Bruder. Der war an dem Ort bekannt, wo er dann plötzlich auftauchte. Normalerweise gehörte der woanders hin. Nun ja, zuerst hat sich keiner was bei gedacht. Dann hat jemand gefragt, sag mal, warum kommst du immer zu uns? Sowieso ein gefährlicher Ausdruck. Jedenfalls hat er gesagt, ja, weißt du, bei uns ist keine Liebe. Da hat der Bruder zu ihm gesagt, bei euch ist keine Liebe? Jetzt sage ich dir mal was. Geh zurück und bring Liebe hin. Wir warten oft auf die anderen. Und vergessen, dass wir selbst unseren Anteil daran haben. Lasst uns dankbar sein, dass ihr so in Wermelskirchen zusammengestellt seid, wie es ist. Da bleibt man auch nicht an der Nase hängen. Hat mir tatsächlich immer jemand gesagt, weißt du, wenn ich dessen Nase schon sehe, das reicht mir gerade. Hat der Bruder gesagt, weißt du, du hast ein Augenproblem. Der war noch nicht mal Brillenträger. Wieso habe ich ein Augenproblem? Weil du einfach zu hoch guckst. Du musst nach unten gucken, da 30 Zentimeter, haben wir uns vorhin daran erinnert. Du musst das Herz des anderen finden. Und im selben Augenblick, wo das stattfindet, gefällt dir auch seine Nase. Wir haben uns alle nicht selbst gemacht. Und wir haben alle nötig, getragen zu werden, aber sind auch aufgefordert zu tragen. Römer 15 spricht er davon, von Schwachheiten. Wir sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Warum steht das da denn? Ja, weil es Schwache gibt, da muss man sich doch nicht wundern. Solange wir unter der Sonne leben, wird es immer Schwachheiten geben. Ich hatte mal eine Begegnung mit einem lieben Bruder. Es gibt ja nur liebe Brüder und Schwestern, hat er euch das schon gesagt? Man muss sie nur mit den richtigen Augen sehen. Im Werte des Blutes unseres Heilandes am Kreuz. Und er kannte seine Geschwister, der kannte die wirklich gut, der kannte die zu gut, fand ich. Er hatte auch manches zu erzählen und das ging auch ununterbrochen. Aber irgendwann hat er mal Luft geholt, da ging sie in die Lücke rein. Da habe ich gesagt, sag mal, wenn ich dir meine Schwachheit sage, sagst du mir dann deine auch? Der war schlau genug, um zu erkennen, das Gespräch muss jetzt anders laufen. Tatsächlich, da haben wir uns über den Herrn unterhalten. Wir haben uns die Gnade groß gemacht und wir haben uns gefreut, dass wir einander haben. Geschwister, hier ist eine Menge, von der wird gesagt, die war gläubig geworden. Da kann man drüber weglesen. Muss man aber nicht. Denn gerade haben wir gelesen, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, sie glaubten, das ist eine aktive Sache. Tatsächlich, Gnade und Glaube müssen sich treffen, sonst kommt es nicht zum Ergebnis. Aber hier steht nicht, sie glaubten, sondern sie wurden gläubig. Das ist die passive Seite. Wir machen jetzt keinen Deutschunterricht, aber das ist die passive Seite. Da ist etwas geschehen, wo ich keinen Anteil daran habe. Obwohl man ihn an der Bekehrung natürlich hat. Aber hier ist das Werk der Gnade Gottes. Epheser 2, Vers 10 sagt, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Das, was uns erreicht hat, aus lauter Gnade, das können wir nur dem Herzen Gottes zuschreiben. Und diese Gnade ist heilbringend erschienen in seinem Sohn. Und hat sich entfaltet im höchsten Maß am Kreuz auf Golgatha. Wenn das hier so ging, ist das ein Grund zum Staunen und ein Grund zum Danken, weil es die Gnade gewirkt hat. Von ihnen wird gesagt, sie war ein Herz und eine Seele. Das sagen wir schon manchmal. Die beiden, die sind wie ein Herz und eine Seele. Wir haben ja manche Redensart so übernommen. Aber hier wird auch von beidem gesprochen. Dann ist auch Unterschiedliches damit gemeint. Wir wissen, dass das Herz die Willenszentrale ist, sozusagen. Da finden die Entschlüsse statt. Sprüche 4, Vers 23 sagt uns, bewahre dein Herz mehr als alles, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Das hat sich nicht verändert. Vom Herzen geht es aus. Man muss es auch wollen. Das fällt einem ja nicht in den Schoß. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt, etwas zu wollen. Aber es ist auch noch davon die Rede, dass sie eine Seele waren. Und die Seele spricht ja durchaus von den Empfindungen. Auch von gewissen Zuneigungen. Wir haben nicht nur ein Herz, wir haben auch Empfindungen. Hat übrigens mit Sympathie nichts zu tun. Also, wir wohnen in einem Haus mit sympathischen Menschen. Manchmal könnte man sogar sagen, könnten sich die Gläubigen eine Scheibe von abschneiden. aber das nur mal nebenher. Übrigens, solche Menschen haben es extra schwer, ihre Sündigkeit zu erkennen. Die halten sich für etwas, vergleichen sich mit anderen, schneiden gut ab und sehen keine Notwendigkeit, ihr Leben mal zu überdenken und nach dem Sinn und nach dem Ziel des Lebens zu fragen. Nein, mit Sympathie hat das nichts zu tun. Aber die Sympathie sowieso nicht. Aber auch die Empfindungen, die dürfen uns nie beherrschen. Wir können sie nicht ausschalten, wollen das auch gar nicht. Wir haben uns doch lieb. Und nicht nur, weil wir Kinder Gottes sind, sondern ja, weil wir uns auch mögen, oder? Aber das ist nicht das Entscheidende. Die Seele muss in diesem Sinne vom Herzen regiert werden, von der Zentrale. Da, wo die Liebe Gottes ausgegossen ist, die ist in unsere Herzen ausgegossen. Übrigens sind wir dadurch befähigt zu lieben. 1. Johannes 4, Vers 19 sagt uns ja, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist viel mehr als die Antwort auf seine Liebe, sondern da geht es um die Befähigung. Wenn wir die Liebe Gottes nicht empfangen hätten, in unseren Herzen, durch den Heiligen Geist, wenn wir nicht der göttlichen Natur teilhaftig geworden wären, nach 2. Petrus 1, dann wären wir überhaupt nicht imstande, aus dem rechten Motiv Liebe zu betätigen. Jetzt haben wir das Motiv. Es ist auch die Quelle von allem. 1. Korinther 13 muss ich nur anführen. Das ist die Quelle und zeigt uns auch, dass dieses Motiv immer vorhanden sein muss. Auch wenn man seine Habe gibt. Hier geht es ja gleich mal um Habe. Der Apostel Paulus darf da schreiben. Und wenn jemand alle seine Habe gäbe, aber nicht Liebe hätte, dann ist das alles nichts. Das ist auch die Liebe zu den Verlorenen. Die Liebe des Christus drängt uns, das ist 2. Petrus 5, Vers 14 oder 17, sie drängt uns, auch mit der Botschaft zu den Menschen zu gehen, zu kommen, damit sie dieselbe Gnade empfangen wie wir. Übrigens, beim Speisopfer, da durfte nie Honig dabei sein. Aber zu jedem Brandopfer gehört auch ein Speisopfer. Und wir wissen, dass das Brandopfer in hervorragender Weise auf den Herrn Jesus hinlenkt. Natürlich wie die anderen Opfer auch. Schuld, Sünd und Friedensopfer. Aber beim Brandopfer musste immer ein Speisopfer dabei sein. Aber nie mit Honig. Und wie sieht man das bei dem Herrn? Der Herr hat Empfindungen gehabt. Wie oft lesen wir das? Er war innerlich bewegt. Er hat seine Mutter geliebt, er hat die Jünger geliebt. Aber er hat sich nie dadurch irgendwie beeinflussen. Das passt ja nur zu uns, denn der Herr war nicht zu beeinflussen. Er hat sich nie dadurch leiten lassen. Er hat seine Mutter in die Schranken verwiesen. Denken wir nur an Johannes 2. Sie haben keinen Wein. Was habe ich mit dir zu schaffen? Aber unterm Kreuz hört es sich wieder ganz anders an. Das ist die Vollkommenheit unseres Herrn. Nie etwas getan, was im Widerspruch zu den Gedanken seines Gottes und Vaters gewesen ist. So dürfen auch wir lernen, Liebe zu üben, nach Erkenntnis und nach Einsicht. Davon spricht Philipper 1, Vers 9. Kolosser 1 gibt es auch im Vers 9 eine Stelle, kommt sogar noch ein Punkt hinzu. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Der Vers aus Philipper 1, Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi. In dem Moment ging es mir nur darum, dass auch die Liebe mit Einsicht und mit Erkenntnis parallel laufen muss. Alles bedarf der Leitung von oben, der Leitung durch seinen Geist. Aber die Liebe ist immer das entscheidende Motiv. Wenn sie fehlt, da fehlt im Grunde alles. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. An der Stelle muss ich, oder wissen wir, dass fast alle Gläubigen aus den Juden waren. Das heißt, sie hatten irdische Segnung. Das war dem irdischen Volk so zugesagt. Und je mehr sie hatten, desto größer der Segen. Je länger sie lebten, desto länger hatten sie was davon. Das war irdisch begrenzt, aber auch irdisch vorgesehen, aus derselben Quelle, durch die sie jetzt die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern empfangen sollten. Wenn ich den Vers so zitiere jetzt, dann haben die Gläubigen ihn damals so nie gehört. Die haben auch nicht gewusst, was es heißt, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Epheser 4, Vers 3. Sie hatten keine schriftliche Grundlage dafür, aber sie haben danach gelebt. Jetzt sage ich mal in eckigen Klammern. Wir haben die schriftliche Grundlage. Und oftmals ein Problem, danach zu leben. Der Herr hat Erwartungen an uns. Berechtigterweise, dass wir seine Gedanken suchen, dass wir sie verstehen, dass wir sie dann auch in die Praxis umsetzen. Und genau das geschieht hier. Diese Gemeinschaft der Herzen, das Übereingekommensein, ein Herz und eine Seele bei den vielen. Und dann wird von ihnen gesagt, nicht einer von ihnen sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre. Ich wiederhole mal, das waren Gläubige aus den Juden, da haben wir gar keine Vorstellung davon. Aber das fahren zu lassen, das ist ja nur möglich, wenn im Herzen eine solche Gnade der Umwandlung geschehen ist. Das Einst und Jetzt. Auch von einer Haushaltung in die nächste übergeführt zu werden. Ich sage zu dem Ausdruck Haushaltung jetzt mal nicht viel, den meisten wird das geläufig sein. Ist auch eine Wahrheit, die nicht für die Ungläubigen vorgesehen ist. Das erste Knopfloch muss sitzen, also jemand muss zum Glauben gekommen sein. Dann kann man mit Wahrheiten kommen, die eben auch für den Glaubenden vorgesehen sind. Aber sie kannten jetzt das Bessere. Sie haben etwas fahren lassen, was Gott ihnen zugesagt hatte. Und das war gut. Aber sie haben in ihrem Leben deutlich gemacht, dass die berechtigten heiligen Forderungen Gottes und seines Gesetzes, dass ihnen nicht entsprochen werden konnte. Nicht, weil an dem Gesetz irgendetwas verkehrt gewesen wäre. Da sagt Römer 7 ganz klar, es ist heilig, es ist gerecht, es ist gut. Aber sie hatten das Fleisch an sich. Das hat sich verändert. Sie hatten das Fleisch immer noch an sich. Aber das Alte war vergangen. In diesem Sinne, Neues war geworden. Und jetzt bildete sich das in dieser Weise aus. Auch nicht einer sagte. Das kam mir über die Lippen. Was über die Lippen kommt, ist nicht entscheidend, Geschwister. Aber es muss über die Lippen kommen. Es muss auch umgesetzt werden. Sie haben getan nach dem, was sie gesagt haben. Was sagt 1. Johannes 3, Vers 18? Brüder, lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit. Das gehört zusammen im Christenleben. Ist mühevoll genug. Wir kennen uns gut, denke ich, wie viel Gnade wir nötig haben. Das, was wir bekennen, was wir auch haben, das tatsächlich in der Praxis dann auch so auszuleben. Sondern sie hatten alles gemeinsam. An der Stelle möchte ich Folgendes sagen. Dieser Abschnitt gibt keine Anleitung dafür, das so zu machen. Es geht nicht darum, etwas nachzumachen, aber es geht darum, etwas nachzuahmen. Und das ist etwas anderes. Und das, was hier so im Allgemeinen eindrücklich zustande kam durch die Gnade Gottes, das steht jedenfalls jedem Herzen offen. Jedem Gläubigen steht das auch heute noch offen. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmen teil, Römer 12, Vers 13. Das ist doch ein Wort. Oder 1. Johannes 3, Vers 17. Wenn du deinen Bruder Mangel leiden siehst und verschließt dein Herz, da geht es ums Herz, und gibst ihm nicht. Geschwister, da kann man sagen, was man will. Wenn die Auswirkung fehlt, sind die Worte null und nichtig. Haben wir uns vorhin schon daran erinnert. Wir werden ja nicht gemessen an unseren Worten. Wir werden gemessen an dem, was wir tun. Und umso beeindruckender ist es hier zu sehen, sie hatten alles gemeinsam. Das geht nicht anders, als dass man ein Herz und eine Seele ist. Es ist kein Vornehmen in eigener Kraft. Das kann nur schief gehen. Aber es ist ein Vornehmen gestützt auf die Kraft Gottes. Deswegen ist auch dann in Vers 13 die Rede. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Mit großer Kraft. Ja, das ist die Folge davon, wenn das Fleischliche außer Kraft gesetzt ist und wenn das Irdische an den Platz gestellt wird, wohin es gehört. Es gehört zu unserem Leben dazu, ohne Zweifel. In Verantwortung vor dem Herrn gehört das dazu. Aber es muss am richtigen Platz sein. Und dann ist diese Entfaltung großer Kraft, und das ist die Kraft des Geistes, ist die Kraft, die der Herr wirkt. Das ist die Kraft, von der er gesprochen hat, die Kraft aus der Höhe. Die ist nicht von hier unten. Die ist auch nicht in meinem Herzen, sondern die fließt uns zu von oben. Und das ist kein Automatismus. Das ist nicht ein Vorgang, der einmal stattfindet und dann fließt das. Das muss man jeden Tag, alle Zeit in Anspruch nehmen. Aber wir haben auch die Quelle. Und hier ist das schöne Ergebnis zu sehen. Große Kraft. Die jungen Leute, ist glaube ich ein bisschen eingeschlafen, aber es gab da so Jahre, da war alles mega. Gibt es das immer noch bei euch? Heute ist alles cool. Aber es gab mal so eine Zeit, da war alles mega. Und tatsächlich, das ist ein griechisches Wort, das steht genau hier. Hier steht mega. Große Kraft. Eine Kraft, die sich ausgewirkt hat. Und was für eine Botschaft hatten denn die Apostel? Sie legten das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Das war der Auftrag, den der Herr ihnen gegeben hatte. Und die Auferstehung setzt immer den Tod voraus. Deswegen ist Tod und Auferstehung eine Einheit. Hier wird das Ergebnis, oder sagen wir mal, die richtige Blickrichtung wird vorgestellt. Wir stehen auch als Gläubige, wir stehen auf Auferstehungsgrund. Und genau das wird Ihnen hier deutlich gemacht. Ihr steht auf Auferstehungsgrund. Und ihr dürft euch einer Kraft bedienen und einer Unterweisung bedienen, die die Apostel zu geben hatten, damit diejenigen, die irdische Segnungen hatten, dass sie ihren Glaubensblick nach oben richteten, dass sie lernen mussten, und das war für sie ein Lernprozess bestimmt, dass sie sich von dem Irdischen sozusagen losmachten und den Schwerpunkt auf das himmlische, geistliche legten. Und große Gnade war auf ihnen allen. Auch ein beeindruckender Satz, wie ich finde. Große Gnade, gibt es auch kleine Gnade? Nee, die gibt es nicht. Aber in diesem Sinne gibt es die große Gnade auch nicht. Es gibt Gnade. Wenn hier groß oder klein steht, oder in diesem Falle groß, dann ist es die Entfaltung davon. Alles, was mit uns in Verbindung steht, oder hier mit den Dienern des Herrn, Das ist immer, ich sag mal, einem gewissen Verlust unterlegen, der immer wieder aufgebessert werden muss. In Hebräer 12, Vers 15 wird gesagt, dass wir aufeinander achten sollen, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Nicht, dass die Gnade abgenommen hätte. Gnade bleibt Gnade. Da ist nichts, was sie in ihrem Wert und Größe erhöhen könne. In Römer 5 steht doch, wo die Gnade, oder ist es 6, wo die Gnade, wo die Sünde überströmt geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Und wir als Gläubige empfangen aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Stell dich ans Mittelmeer oder Ostsee reicht auch schon, da kommt Welle um Welle. So könnte man sich auch vorstellen, dass der Gnade um Gnade, ununterbrochen, solange wir beim Herrn sind. Wir sollen uns daran bedienen. Nach Römer 5 stehen wir in Gnaden. Wir brauchen nur zugreifen. Der Mangel entsteht immer dadurch, dass wir sparsam sind im Gebrauch davon. Hier ist aber offensichtlich in dieser Situation kein Hindernis. Da kann sich sowohl die große Kraft entfalten, wie auch die große Gnade, die auf ihnen allen war. Welch eine Wirksamkeit des Geistes Gottes, welch ein Ergebnis. Denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig. Denn so viele Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Es war keiner unter ihnen bedürftig. Wie kann das funktionieren? Die Lösung ist dem Buchstaben nach sehr einfach. Wenn man ein Herz und eine Seele ist, dann kommt es dazu. Dann wird auch keiner übersehen. Da ist Gnade auf allen, da wird aber auch niemand übersehen. Da fallen alle Unterschiede weg. Unter ihnen waren solche, die hatten Felder, die hatten Häuser, die hatten Besitztümer, so wie es immer gewesen ist. Sprüche 22, Vers 22 sagt, der Arme und der Reiche, Gott hat sie beide gemacht. So ist das im Volke Gottes auch. Die Bekehrung hebt nicht soziale Zustände auf. Reiche und Arme gibt es bis heute, auch im Volke Gottes. Aber es ist alles anvertraut. Das müssen wir uns schon bewusst machen. Und ich denke manchmal, es ist ein Grund, dem Herrn zu danken, dass wir auch reiche Brüder haben. Ich weiß von einem Bruder, der auch Verlagsarbeit macht. Der hat mir mal gesagt, ohne Namen zu nennen, wenn wir nicht solche Brüder hätten, wäre die kostenlose Schriftenverbreitung, die wäre überhaupt nicht möglich. Also lasst uns danken, wenn der Herr uns auch so zusammengestellt hat. Dem einen so, dem anderen so. Wir haben unterschiedliche Kapazitäten. Geistesgaben, das meine ich jetzt von der geistigen Kapazität her. Der eine so, der andere so. Jeder darf das benutzen, was ihm der Herr anvertraut hat. In 2. Korinther 8, Vers 12 ist so ein schöner Vers. Denn wenn die Bereitschaft vorhanden ist, so ist jemand angenehm nach dem, was er hat und nicht nach dem, was er nicht hat. Der Herr will von mir nur das, was ich habe. Auch geistlicherweise will er von mir nur das, was ich habe. Ich muss mich nicht ausstrecken nach der Gabe meines Mitbruders. Der hat dem einen so, der hat dem anderen so. Aber jeder an dem Platz und in der Verfassung, wie der Herr ihn haben wollte, für sich, inmitten des Volkes, auch in dieser Welt. So viele Besitzer von Feldern oder Häusern waren, hier wird das hier ganz anonym gesagt. Es gab diese Unterschiede, haben wir uns gerade daran erinnert. Aber hier steht eben nicht das, was wir manchmal gerne wüssten. Hier geht es nicht darum, wer was gegeben hat, sondern was gegeben wurde und welch einer Gesinnung es gegeben wurde. Früher gab es bei der monatlichen Zeitschrift oder vierteljährlich, da gab es beim Werk des Herrn, wie wir das so nennen, im Ausland, da gab es manchmal so ein Beilegeblatt für Spender, die man nicht erreicht hatte. Also Bruder NN aus XY oder so. Ich gebe zu, ich habe mir die Liste tatsächlich angeguckt. Ich war da nicht drauf. Dann hast du schon mal gedacht. 10.000. Wer könnte das wohl gewesen sein? Hast du dich noch nie erwischt dabei? Heute gibt's das, glaube ich, gar nicht mehr. Ist doch gut so. Aber ich habe auch mal entdeckt, 73 D-Mark 26. Da habe ich auch überlegt. Da kam ich auf eine Sonntagsschulklasse, wo vielleicht der Sonntagsschullehrer gesagt hat, weiß nicht, ob das so war, aber irgendwie wirkt es so. Kinder, wir sammeln mal für den Herrn Jesus, für Kamerun oder was er auch als Argument benutzt hat. Da habe ich so gedacht, das erfreut das Herz des Herrn. Das ist so auf der Ebene wie der Witwe, die da diese 2 Cent hatte. Mehr hatte sie nicht. Der Herr hat gesagt, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Die Witwe hätte sagen können, der Eifer um dein Haus hat meinen ganzen Lebensunterhalt verzehrt. Und die war anschließend nicht ärmer. Die Geschichte steht nicht weiter da. Aber wenn der Herr am Schatzkasten saß und genau beobachtet hat, wer von uns glaubt, dass er die Witwe etwa nicht versorgt hätte, für die doch Gottes Wort voll ist mit Zusagen, gerade Witwen, Waise, Fremdlinge, solche, die auf sich gestellt sind. Wer ein Herz für den Herrn hat, wer eine Seele hat, Empfindung, auch für das, was dem Herrn zukommt, der wird immer belohnt. Da macht man kein Geschäft mit dem Herrn. Wenn ich dir gebe, wirst du mir geben. So geht das nicht. Das Motiv muss rein sein. Und dann können wir alles andere getrost dem Herrn überlassen. Er wird's machen. Jetzt also von Feldern die Rede, von Häusern die Rede. Ja, Felder haben wir vielleicht nicht mehr so viele. Früher gab es ja mehr Bauern, auch unter den Brüdern. Ich kenne da noch ein paar. Aber Häuser? Wohnung? Wem gehört denn eigentlich unser Haus? Habe ich meinen Bruder gefragt. Sag mal, wem gehört eigentlich dein Haus? Was hast du denn? Sagt er zu mir. Wolltest du wissen, ob das abbezahlt ist? Nee, eigentlich nicht. Das interessiert mich jetzt mal so zweitrangig. Ich dachte nur, wem gehört dein Haus? O selig Haus, wo der Herr Mittelpunkt ist, wo du aufgenommen bist, du wahrer Seelenfreund, Herr Jesus Christ. Unsere Häuser sind in erster Linie für den Herrn und sind für unsere Mitgeschwister. Und auch für unsere Nachbarn, für die Menschen dieser Welt, die doch auch manchmal Zuflucht suchen. Und wenn sie dich kennen, man hat das mal erlebt, selten genug, aber dass dann plötzlich Ungläubige kommen mit ihrer Not. Da geht es nicht um praktische Dinge, echte Not. Und wenn sie dann wissen, wohin sie gehen können, wenn in unseren Häusern der rechte Geist weht, dann wird das auch nicht übersehen. Wisst ihr, Absonderung hat mit Isolation nichts zu tun. Und diese Welt, die ja kein Wort Gottes mehr liest im Allgemeinen, ich möchte nie pauschal sein, die sollte uns aber lesen können. Wo Christ draufsteht, soll auch Christ drin sein. Deswegen hat der Herr uns hier gelassen. Ich treffe irgendwo einen Bruder, viele Jahre her. Da führte mir seinen neuen Wagen vor. Ein Siebensitzer, das weiß ich. Er hat aber nur drei Kinder. Na gut, da kommt die Frage, warum hast du einen Siebensitzer? Ist ja in der Regel ein bisschen teurer als ein Fünfsitzer. Ich dachte, er will es erst wissen. Ich will jederzeit bereit sein, jemanden mitzunehmen oder abzuholen oder Liebesdienste zu tun, wo ich keine Raumprobleme habe. Da habe ich so gedacht, der hat das Herz am rechten Fleck. Da ist der Egoismus nicht das, was einen anleitet, sondern ein Herz und eine Seele. Sie brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Es wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf hatte. Das ist auch wieder nur möglich, wenn man die rechten Blick hat. Ich will hier jetzt nicht zu viel reinlegen, aber sie legten das zu den Füßen. So, ich will das bestimmt nicht übertreiben. Aber es ist schon Platz, der eigentlich tiefer nicht geht. So will ich mal sagen. Ja, steht ja nicht, sie legten es ihnen in die Hände oder in eine Schatulle oder Kiste. Es steht ja tatsächlich Füßen. Und wenn wir wollen, können wir jedenfalls die Anwendung für uns machen, dass wir dann auch das Irdische, auch für den Herrn gegeben, an den Platz legen, wo es dann auch hingehört, was angemessen ist. Und es wurde jedem unterschiedslos ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf hatte. Wie gesagt, das funktioniert nur, den Bedarf kann man nur erkennen, wenn man ein Herz hat. Damit fängt es an. Und wenn man eine Seele hat, und wenn man ein Auge hat, und wenn man eine geöffnete Hand hat, und wenn man verstanden hat, dass wir um einen Preis erkauft worden sind, wozu uns dann auch 1. Korinther 6, Vers 20 auffordert, verherrlicht nun Gott in eurem Leibe, das heißt in eurem Leben. Vergesst es nicht, ihr seid gläubig geworden, ihr gehört zu denen, die das Heil haben. Es leben über 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde, in Weltreligionen versklavt. Viele haben sicherlich das Evangelium der Gnade nie gehört. Für solche hat Gott auch einen Weg. Gott ist gerecht. Da muss ich mich nicht abmühen, wie das da mal so gehen könnte. Nein, nein, das überlassen wir mal getrost dem großen Gott und dem Gott aller Gnade. So wie irgendeiner Bedarf hatte. Hier wurde kein Bedarf angemeldet. In der Welt wird immer Bedarf angemeldet. Und das ist auch vernünftig. Im Industrieunternehmen, da gibt es auch eine Bedarfsmeldung, damit die Produktion weiterlaufen kann. Aber hier geht es nicht um Industrie und hier geht es auch nicht um Weiterlaufen, sondern hier geht es darum, dass die Liebe sich ihre Bahn bricht. Und so wurde ausgeteilt. Da muss man erkennen, wo es nötig ist. Früher gab es, glaube ich, so eine Kasse, wo am nötigsten. Weiß ich, irgendwie so eine Rubrik gab es, wo am nötigsten. Ja, fand ich gut. Deswegen beten wir auch für solche Brüder, die das ja letzten Endes auch verwalten müssen, dass sie es richtig erkennen. Ist gar nicht so einfach. Also beten wir mal getrost für solche Brüder, die gerade in Verwaltungsfragen beschäftigt sind. Die wollen nichts falsch machen, aber nehmen nicht für sich in Anspruch, alles richtig zu machen. Sie brauchen die Gnade und sie brauchen die Hilfe des Herrn. Übrigens, der Herr bedarf uns alle nicht. Es ist jetzt so wirklich ein Nebengedanke. In Matthäus 21 und auch in Markus 11. Das sind die beiden Stellen, wo tatsächlich steht, der Herr bedarf ihrer, Wir war so ein Eselsfüllen. Da hat er gesagt, die brauche ich. Hat er auch benutzt. Aber wenn er das bei Esel gesagt hat, um sie zu bedürfen, können wir auch versuchen, unseren eigenen Stellenwert zu erkennen. Der Herr braucht mich überhaupt nicht. Also auf dieses Ross wollen wir gar nicht erst steigen. Er möchte dich und mich gebrauchen. Nach dem Maß, wie er es will, überlassen wir es doch ihm. Jeder ungesunde, sag mal, Motor in dieser Hinsicht, irgendetwas sein zu wollen, ach, dieser Pilz steckt so im Alten drin. Aber man darf seine Kleinheit immer wieder erkennen. Das erkennen wir umso mehr, desto mehr die Größe unseres Herrn vor uns steht. Und nachdem das jetzt alles so in gewisser Hinsicht allgemein beschrieben und anonym aufgezeichnet vor uns steht, kommt auch plötzlich ein Einzelner vor uns. Der wird jetzt aus der Menge herausgenommen. Vers 36. Josef aber, der von den Aposteln auch Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes. Jetzt kommt so ein Einzelner. Und der erfährt dann auch noch eine Namensänderung. Also ich finde Josef gar nicht so schlecht. Die alten Namen kommen ja immer mehr nach oben. Also Paul setzt sich auch hin und wieder durch. Aber ist nichts gegen zu sagen. Zumal der Name doch einen schönen Klang für uns hat. Weist der Josef im Alten Testament nicht hervorragend auf den Herrn Jesus hin? Geht zu Josef? Hat sich nicht verändert übrigens, Geschwister. Mit allem, was wir haben, mit Gebet und Flehen und Danksagung, geht zu Josef. Er wird uns versorgen, er wird uns geben, was wir nötig haben. Und wer weiß das besser als er? Jetzt kriegt er auch noch einen Namen. Sohn des Trostes. Das ist ja nicht von ungefähr. Ist doch auffällig, dass die Apostel sich den Barnabas nehmen und sagen, gerade noch Josef, ab jetzt musst du dich an Barnabas gewöhnen. Das ist so eine Auszeichnung. Was die hier machen, ist eine Auszeichnung. Gott ändert auch Namen in der Schrift. Muss ich Beispiele nennen? Abraham, Sarai, Sarah, Jakob, Israel, Simon, Petrus, Tabitha, Dorcas. Ja, manchmal nennen wir auch so Geschwister so, oder? Das ist unsere Dorcas. Oder das ist ein Bruder, das ist so typischer Andreas. Was ist das denn für eine Sorte? Wenn wir von Andreas lesen in der Schrift, steht er immer mit in Verbindung damit, dass er Menschen zu dem Herrn Jesus führt. Das sind Andreas-Dienste. Das hat der Herr gewirkt, das hat er so gewollt und das wird er auch belohnen. Barnabas hat dem Namen Ehre gemacht. Trost oder Ermahnung oder Ermunterung ist im Grundtext dasselbe Wort. Es wird unterschiedlich übersetzt, je nachdem, wie es dem Zusammenhang am nächsten kommt. Hier steht Sohn des Trostes. Wir sehen das schon bei einem Saulus. Als er zum Glauben kam, als er gläubig geworden war, da hatten alle Skepsis. Wir sind ja auch manchmal nach der Art. Hast du gehört? Der oder sie ist gläubig geworden. Ach ja. Und was macht sie für einen Eindruck? Und wir hoffen, das anhält, nicht? Geschwister, was sind wir für komische Leute? Wenn man die Gnade zu sehr aus dem Blickfeld verliert, vom Herzen her, dann kommst du zu ganz törichten Äußerungen. Wir dürfen das doch dem Herrn alles mal getrost überlassen. Und wir danken mal erst. Alles andere, wir haben sowieso nichts in der Hand. Und am Ende muss er sich bewähren vor uns. Was ist das denn für ein Maßstab? Also vor mir muss sich so gesehen keiner bewähren. Der Apostel Paulus durfte schreiben, dass er vor Gott bewährt sein wollte und auch vor Menschen bewährt sein wollte und auch im Dienst für den Herrn bewährt sein wollte. Das Urteil überlassen wir mal getrost dem Herrn. Von ihm wird gesagt, dass er ein Levit sei, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß. Ja, ich hätte gerne mal gewusst, wann der Barnabas sich bekehrt hat. Weiß ich nicht. Ist auch nicht wichtig. Ich sehe doch die Früchte. Matthäus 7 sagt doch ganz deutlich, an ihren Früchten werdet ihr es erkennen. Das ist auch unser Maßstab. Früchte, die nicht wir festlegen, sondern geistliche Früchte oder die geistliche Frucht in ihrer Entfaltung, wie man sie im Leben von Wiedergeborenen sieht. Jetzt war er auch noch Levit. Seine Herkunft ist ja ganz bezeichnet. Zyprier, das ist ja übrigens keine besonders hochgestellte Gegend. Also das Einst und Jetzt war im Leben eines Barnabas ganz deutlich zu erkennen. Ein Wunder der Gnade. Er ist auch gläubig geworden. Der hat sich das nicht erarbeitet, der ist nicht dahinter gestiegen. Der hat das empfangen. Und er hat es mit vollen Armen und mit ganzem Herzen angenommen. Er hatte einen Acker, ein Levit und ein Acker. Das ist jedenfalls seltsam. Gott hat gesagt, das Land gehört mir und euch werde ich segnen auf meine Art. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber hier steht, er hat einen Acker. Jeremia sollte auch einen Acker kaufen. Der kam aus priesterlichem Geschlecht. Auch irgendwie auffällig. Aber wisst ihr was, das ist völlig unwichtig. Wenn die Gnade sich Bahn bricht, dann ist Gott souverän zu wirken und zu geben und alles zu machen, was ihm gefällt. So ungefähr steht es so in Gottes Wort. Er tut das, was ihm gefällt. Und darauf kommt es an. Warum hat er denn den Acker gekauft, verkauft? Warum? Was sollen wir das denn sagen? Hier sehen wir einen Mann des Trostes, der auch imstande war, andere zu ermuntern, zu ermahnen. Nach Apostelgeschichte 11 bei dem Herrn zu verharren, in Apostelgeschichte 13 bei der Gnade zu verharren und in Kapitel 14 im Glauben zu verharren. Da steht tatsächlich, er freute sich an der Gnade Gottes, die er gesehen hat. Wann habe ich das letzte Mal die Gnade Gottes gesehen? Manchmal sagt man das Geschwistern, wenn der Herr sie durch eine tiefe Übung geführt hat und dann stehen sie lebendig und fröhlich vor einem. Dann sagt man schon mal, manchmal kann man die Gnade sehen, jetzt steht sie gerade auf zwei Beinen. Der Herr möchte uns die Augen offen halten, um seine Gnade und das Wirken seiner Gnade zu sehen und nicht zu übersehen. Und ich sage euch mal, das meiste haben wir übersehen. Ich nehme das mal für mich in Anspruch. Das meiste habe ich übersehen. Da brauche ich den Richterstuhl des Christus, wo wir offenbar werden, wo wir unser Leben sehen, wo wir den Spuren der Gnade Gottes folgen, wo wir uns und unser Leben, unser Tun mit den Augen des Herrn sehen. Was ist das für ein herrlicher Augenblick? Freust du dich auch auf den Richterstuhl? Für Gläubige müsste das eigentlich Preisrichterstuhl heißen, weil es für uns ja nicht mit Gericht zu tun hat. Der große weiße Thron ist derselbe Ort. Der hat eine Gerichtssprache. Aber für uns, wir werden offenbar werden. Und stellt euch mal vor, unser Leben würde nicht auf Kennlinie Null gesetzt. Das ist so ein technischer Ausdruck. Wir würden uns gar nicht wohlfühlen im Haus des Vaters. Aber da gibt es nichts mehr, was uns hindert. Da ist alles in Übereinstimmung gebracht. Und dann geht's gemeinsam ins Haus des Vaters. Und er verhält sich genauso, wie die übrigen sich auch verhalten haben. Einer unter vier. Wisst ihr, das sind so Kennzeichen, die sieht man bei unserem Herrn so eindrücklich. Er, der reich war, 2. Korinther 8, Vers 9, der ist um unsertwillen arm geworden. Der hat nach Matthäus 13, Vers 44 den ganzen Acker gekauft. In Matthäus 13, Vers 45, da hat er alles verkauft, was er hatte, um diese eine kostbare Perle für sich zu besitzen. Das ist einzig. Das ist anbetungswürdig. Aber wenn der Herr solche sieht, wie Barnabas, einen Sohn des Trostes, dass er inmitten der Gläubigen wie ein Beispiel für uns wirken darf, um mir zu sagen, setz die Prioritäten gut. Es gibt einen Weinberg des Herrn, da kann man arbeiten. Und 1. Korinther 3, Vers 9 sagt, Gottes Ackerfeld seid ihr, die Gläubigen. Gottes Ackerfeld seid ihr. Und auf diesem Acker, der Gott gehört, wo er die Seinen hat, da dürfen wir ihm dienen. In dieser Welt generell, es ist ein Auftrag, den wir für uns alle sehen und haben müssen. Aber dann dürfen wir auch Spuren hinterlassen. Barnabas hat Spuren hinterlassen. Ist doch schön, dass man auch an diesen Stellen mal stehen bleiben kann. Oder bei 11, 13, 14. Wir sind ja viel zu schnell bei 15. Da war doch was. Geschwister, lasst uns das weglassen. Wir leben alle von der Gnade und möchten uns erfreuen lassen durch das, was die Gnade als Triumph erzielt hat im Leben eines Barnabas. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Wie hat mein Bruder gesagt, das kann nicht mehr lange dauern. Also in ein paar Jahren sind wir nicht mehr hier. Da habe ich tatsächlich gesagt, schade. Wieso? Ich dachte, er käme heute. So hatte er sich das gedacht. Mich sieht er nicht jeden Tag so. Ist das jetzt ehrlich? Oder denkst du jeden Tag an das Kommen des Herrn? Je älter man wird, desto mehr auf dem Rücken und auf dem Herzen liegt, wird das Sehnen vermehrt. Und das ist kein verwerfliches Sehnen. Offenbarung 21 wird gesagt, was alles nicht mehr sein wird. Also muss auch dieser Gedanke, dass alles mal nicht mehr sein wird, wie es jetzt ist, muss auch Freude machen. Aber den Herrn zu sehen, wir werden Jesum sehen, des Vaters lieb verstehen, Lob singen ihm mit ewiger Freude. Jetzt sage ich euch mal was Schönes. Dann sind wir dabei. Ich habe das letzte noch an einem anderen Ort gesagt. Mich werdet ihr nicht mehr los. Aber ich euch auch nicht. Und es geht uns allen gut dabei bei dem Gedanken, oder? Eins weiß ich, diesen Paul, den wollte er im Haus des Vaters haben. Ich kann es nicht begreifen, aber dann danken wir ihm dafür.